Liebe Furis, es ist Samstag, der 12. Juli und wir sind wieder da mit vier frischen Feuilleton-Themen für euch. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe ein aktuelles Thema, nämlich die Doku-Serie Worldwide Hate in der Arte-Mediathek für euch dabei. Und ich habe ein Design-Thema. Es gibt nämlich einen Auktionsrekord. Die teuerste Birkin-Bag ist in Paris für 7 Millionen Euro versteigert worden.
Ich habe euch heute ein toxisches TikTok-Meme mitgebracht und wir reden über den vermeintlichen Imagewandel der AfD.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Markus, liebe Fugis, wir steigen diese Woche mit einer Doku-Serie ein. Worldwide Hate heißt die. Es geht um globalen Rechtsterror, der nur 3 Klicks entfernt ist.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, Markus, ich habe eine aufwühlende Doku-Serie mitgebracht. Die ist gerade in der Arte-Mediathek gestartet. Worldwide Hate heißt die, von Regisseur Dirk Labs. Es sind 3 Folgen, je 50 Minuten. Ein Thema: der weltweite Aufstieg rechter Gewalt und warum der uns alle angeht. Dirk Labs ist seit 2001 Regisseur, ist Drehbuchautor, Produzent von zahlreichen Dokumentarfilmen und Features. Sein Schwerpunkt liegt oft auf Terrorismus. Er arbeitet auch als investigative Journalist und eben Filmemacher. Ich finde diese Serie sehr wichtig, sehr interessant, die er da mitgebracht hat, weil diese Serie zeigt eins sehr eindrucksvoll: rassistisch motivierter Terror ist längst kein Randphänomen mehr, sondern ist global vernetzt und oft überraschend banal zugänglich. Ein Terrorforscher bringt es in der Doku auf den Punkt: der Weg vom rechten Meme zum tödlichen Attentat ist manchmal, ich zitiere, nur 3 Klicks entfernt. Es ist eine super eindringliche Doku. Ich bin noch in der 3. Folge sozusagen, wollte die aber unbedingt heute in der Folge schon mitbringen, diese Doku, weil da sind wirklich eindrucksvolle, bewegende Interviews dabei. Es ist eine geile journalistische Arbeit, kuratiert das Ganze. Ein wichtiger Punkt für mich ist, dass die Opfer im Zentrum stehen. Also Labs beginnt seine Erzählung da, wo der Schmerz ganz unmittelbar ist, bei den Opfern nämlich. Er zeigt Sarah Goodman, ein junger Schwarzer aus Buffalo, der 2022 einen Anschlag nur knapp überlebt hat. Der Attentäter hat das Massaker live im Netz gestreamt, dabei sind 10 Menschen gestorben. Die Mutter kämpft heute noch in der Lokalpolitik gegen laxe Waffengesetze in der USA zum Beispiel. Es geht dann um die Breivik-Morde auch. Es geht um Unwar, der Sohn von Ferhat, der beim Anschlag in Hanau ermordet wurde. Und diese Perspektiven, die er da aufgreift, die er zu Wort kommen lässt, die geben der Serie eben eine große emotionale Tiefe. Also wirklich diese Interviews im O-Ton von diesen Menschen zu hören. Und Labs stellt dann offensichtlich auch die richtigen Fragen und überlässt die Antwort eben denen, die es direkt und am meisten betrifft. Ich fand es formal ästhetisch auch spannend. Es gibt keine pathetische Musik, keine moralische Überhöhung, keine cinematografische Inszenierung oder Überinszenierung so. Es gibt Erinnerungen, Footage, Gesichter und vor allen Dingen diese Stimmen. Und es gibt aber ein Thema, über das ich mit dir gern sprechen oder diskutieren würde, denn auch die Täter bekommen Raum in dieser Dokumentation. Die Serie begleitet Angehörige und Aussteiger aus der rechten Szene. Eine Schwester etwa, die bei einem kleinen Bruder das Hakenkreuz von der Wand reißt, später dann von ihm geschlagen wird. Es gibt 2 ehemalige Ku Klux Klan-Mitglieder, beides US-Veteranen. Und das ist irgendwie ambivalent. Also die Serie macht sichtbar, wie zum Beispiel einsame Männer, Radikalisierung im Netz und gesellschaftliche Leerstellen dann zusammenspielen. Und die Einblicke sind wertvoll, aber finde ich auch kritisch zu beobachten einmal, weil Worldwide Hate läuft auch Gefahr, durch das Zu-Wort-Kommen von den Tätern, dass man die fast verständnisvoll zeichnen oder lesen könnte dabei. Es gibt eine Montage mit Opfer- und Tätergeschichten und die liegen irgendwie nebeneinander, fast gleichberechtigt. Und er greift eben journalistisch nicht viel ein in diese O-Töne. Und das ist irgendwie, ja, finde ich, fast ein schmaler Grat. Also nicht jede Biografie ist eine Erklärung und jede Erklärung ist recht kein Argument. Und dann fehlt von ihm sozusagen als Dokumentarfilmer eine klare Einordnung. Die muss ja nicht immer mit dem Dampfhammer sein, klar, aber trotzdem gibt es jetzt keine richtig starke kontextuelle Analyse von Plattformen wie Telegram, von staatlichem Versagen, von rechter Vernetzung. Finde ich gerade jetzt, wo Gewalt immer selbstverständlicher sich irgendwie in die Mitte von der Gesellschaft frisst, extrem wichtig. Und deswegen würde ich sagen, die Serie ist extrem mutig, gerade weil sie eben nicht erklärt, nicht alles einordnen will, sondern auf diese O-Töne und diese Intensität von so klaren Statements und so setzt. Aber sie dokumentiert eben viel, ohne selbst zu kommentieren. Ich finde es trotzdem eine sehr sehenswerte, sehr wichtige Serie. Sie konfrontiert, sie lässt sprechen und sie tut vor allen Dingen auch weh. Ich weiß, du hast sie auch gesehen, Markus. Wie geht's dir denn mit der Serie?
Ja, also vielen Dank für das Beispiel. Lustigerweise hatten wir uns beides gleich ausgesucht für heute. Und ich fand die Serie sehr wichtig und sehr interessant, weil sie wieder eine internationale Perspektive anlegt. Und das ist total wichtig zu sehen, dass das ganze White Power Themen, der ganze Neofaschismus, Rechtsextremismus und so weiter eben ein globales Phänomen ist. Nicht nur auf Deutschland, auf Europa bezogen ist, nicht nur in den USA stattfindet, sondern wirklich ein global vernetztes Thema ist, mit dem demokratische Gesellschaften konfrontiert sind. Und deshalb ist diese Serie auch in seiner Detailliertheit, auch in seiner, ich fand es immer wieder sehr überraschend, sind verschiedenste Themen gekommen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, Personen, Akteure ins Bild gekommen, von denen ich nur am Rande immer was gehört hatte und so. Also es hatte sehr, sehr hohen Informationswert für mich. Klar, man musste sich viel mehr hineinarbeiten in die Serie, weil man ganz wenig an die Hand genommen worden ist, wie du gesagt hast. Also nicht nochmal so stark erklären, kommentieren, kontextualisierend hineingeführt worden ist. Aber ich fand, dass man, wenn man sich auf die Erzählhaltung eingelassen hat, wenn man den Spuren der Protagonistinnen, der Orte, auch der ganzen internationalen Netzwerke, der Ausstrahlung auch, wer hat wen inspiriert, zu welchen Taten und so weiter, wenn man das sich mal vor Augen hält, hat man diesen Netzwerkgedanken sehr klar gehabt. Und ich fand auch dieses krude Moment, das du so herausgestellt hast, diese Gratwanderung natürlich, des recht unkommentierten, fand ich auf der Ebene überzeugend. Ich habe verstanden, warum man das macht. Man kann das kritisch diskutieren, keine Frage, aber ich fand es überzeugend, weil dann gesagt worden ist, okay, ich breite hier so eine Karte aus. Also ob du wirklich eine Karte aufmachst, da sind Punkte dran, diese Punkte sind miteinander verbunden und das ergibt dann eben ein Netz oder ein Netzwerk. Und viele der Kommentare sind dann eben selbsterklärend. Und wenn du so eine Dokumentation machst, ist deine Haltung als Dokumentarfilmer klar, auch wenn du zeigen willst, abbilden willst, zusammenführen willst, aber du machst sie nicht als ein Promotion-Tool für White Power oder so weiter. So habe ich es also nicht wahrgenommen. Auch wenn natürlich Gefahrenpotenzial, wie du da sagst, drin liegt. Aber ich fand die Herangehensweise zumindest mutig und ich fand die sehr informativ. Aber an manchen Stellen hätte ich mir auch einfach mehr Kommentar, mehr Einordnung gewünscht. Vor allem, wenn du es nicht explizit machst, durch die Montage. Dass du dann noch besser einfach in der Montage Kommentare zusammengebracht hast, indem du halt die anderen Protagonisten, dann die Opfer rechtsextremer, neofaschistischer Gewalt und so weiter, Hinterbliebene, die zu Wort kommen und so weiter, die dann danach schneller geschnitten hättest, danach reingesetzt hättest und denen den Kommentar gegeben hättest. Das hätte ich noch interessant gefunden, aber ich finde es eine sehr sehenswerte Dokumentation.
Absolut. Fugis, schaut mal rein. Link zur Serie findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, in der Doku geht's unter anderem um Social Media und toxische Trends auf Social Media. Und dazu hast du, Markus, die passende Schlagzeile mitgebracht.
Ja, und zwar gibt's einen Text, den ich gelesen habe am 8. Juli in der Taz. Der war von Leila Roos und es ging um einen TikTok-Trend, nämlich toxische Meme, und das zeigt, dass dieser Trend tief in der Misogynie steckt und heteronormative Beziehungen beworben werden. Und der TikTok-Trend heißt One Day or Day One.
Leben zwischen Hype und Enttäuschung. Lifestyle.
Ja, der Text von Leila Roos zeigt auf, wie der TikTok-Trend One Day or Day One eine alte Erzählung in einem neuen Gewand präsentiert. Romantisierte Bilder vom Anfang einer Beziehung, begleitet von motivierenden Sprüchen. Doch Roos macht deutlich, dieser Trend reproduziert toxische Männlichkeitsbilder und Stereotype Geschlechterrollen. Übergriffige Nachrichten, etwa Beleidigungen oder sexuelle Anspielungen, werden hier sogar als romantisch dargestellt. Das verschleiert die Realität, nämlich Grenzüberschreitungen werden verharmlost und als normaler Beginn fast jeder Beziehung verkauft. Roos argumentiert, dass dieser Trend tief in patriarchalen Mustern verwurzelt sei. Er legitimiere Übergriffigkeit durch romantische Narrative und verstärke das Bild, Männer sollen dominant sein, Frauen sich fügen. Sie kritisiert, dass diese Inhalte nicht nur toxisch sind, sondern auch gesellschaftliche Machtverhältnisse zementieren. Zudem zeigt sie auf, wie Reaktionen von Frauen oft dazu dienen, die Verantwortung für Grenzüberschreitungen auf sie abzuwälzen. Also das klassische Victim Blaming. Etwa durch den Satz, wieso hast du überhaupt geantwortet? Und hiermit wird das eigentliche Problem hinter diesem TikTok-Trend verschleiert. Roos macht für mich sehr überzeugend klar, diese Trends sind kein harmloser Spaß, sondern ein Spiegelbild gesellschaftlicher Machtstrukturen. Ihre Kritik an der Verharmlosung von Übergriffen ist für mich durchaus berechtigt. Sie fordert eine Reflexion darüber, warum solche Inhalte überhaupt erfolgreich sind. Das ist eine sehr wichtige Frage und sehr wichtige Gedanken, die sie hier anstößt. Allerdings möchte ich gerne fragen, warum reagieren Menschen überhaupt so? Ist es nur Nachahmung, weil sie den Trend cool finden oder zugehören wollen? Oder sehen manche darin auch eine Art Protest gegen starre Liebes- und Geschlechterrollen, die ihnen im Alltag aufgezwungen werden? Zum Beispiel könnten junge Frauen solche Inhalte teilen, um ihre Ablehnung gegenüber traditionellen Erwartungen an Frauen zu zeigen oder Männer, um ihre Unzufriedenheit mit toxischer Männlichkeit auszudrücken. Roos Argumentation bleibt dabei vor allem bei der Analyse der Inhalte stehen. Eine tiefere Betrachtung der gesellschaftlichen Bedingungen, etwa warum solche Rollenbilder überhaupt so stark verinnerlicht sind, wäre noch hilfreicher, um das Phänomen umfassender zu verstehen. Aus der Sicht der Diversität ist dieser Trend natürlich ein Rückschritt. Er setzt auf heteronormative, sexistische Rollenbilder und ignoriert die Vielfalt in Beziehungs- und Lebensformen. Es wird eine Welt gezeigt, in der Männlichkeit gleichbedeutend mit Dominanz ist. Eine Welt, die wir längst überwunden haben sollten. Sollten. Wohlgemerkt. Toxisches Verhalten wird hier nicht nur verharmlost bei diesem Trend, sondern aktiv gefördert. Übergriffige Nachrichten werden als Erfolg gefeiert und romantisiert. Konkret bedeutet das, diese Inhalte normalisieren Belästigungen und setzen Frauen unter Druck, sich zu rechtfertigen oder gar zu entschuldigen. Sie perpetuieren ein Bild von Männern als Machthabern und Frauen als passiven Objekten. Ein Narrativ, das Gewalt gegen Frauen begünstigt und gesellschaftlich verantwortet und verankert, auch noch tiefer verankert. Social-Media-Plattformen wie TikTok spielen dabei eine doppelte Rolle. Sie beschleunigen die Verbreitung solcher Trends durch Algorithmen und Reichweite enorm. Gleichzeitig bieten sie Raum für Gegenbewegungen, etwa Frauen oder Menschen mit anderen Erfahrungen, um sich dagegen zu positionieren. Oft fehlt es aber an kritischer Reflexion darüber, warum solche Trends entstehen und warum sie so erfolgreich sind. Stattdessen wird nur oberflächlich gelacht oder mitgemacht, was die Problematik eher verstößt. Social Media trägt maßgeblich dazu bei, toxisches Verhalten zu normalisieren und zu verbreiten. Durch Likes, Shares und virale Challenges werden Grenzen verschoben oder ignoriert. Was früher vielleicht nur im privaten Umfeld stattfand, wird heute öffentlich zelebriert und auch zur Nachahmung angeboten. Diese antifeministischen Online-Communities propagieren eine Ideologie männlicher Überlegenheit und setzen sich gegen Gleichberechtigung zur Wehr. Und das passt extrem gut in unseren Zeitgeist, über den wir in den letzten Folgen immer wieder gesprochen haben. In eigenen Videos aus diesen Kreisen wird Frauen vorgeworfen, ihre Partner bloßzustellen oder sich zu viel gefallen zu lassen. Dabei wird männliche Dominanz verteidigt und jede Kritik daran als Angriff auf die eigene Männlichkeit interpretiert. Diese Ideologie vertieft das Problem aus meiner Sicht, nämlich sie fördert toxisches Verhalten noch weiter, indem sie Männer ermutigt, ihre Machtposition immer wieder von Neuem auszunutzen, sei es durch übergriffige Nachrichten oder gewalttätiges Verhalten im echten Leben, während Frauen entmündigt und toxische patriarchale Strukturen verfestigt werden sollen.
Ja, Markus, bin ich voll bei der absolute Bullshit-Trend schon wieder von TikTok, wie so oft. Es gibt ja immer diese, also was du auch erwähnt hast, kann ich auch nicht mehr hören, diese Umdeutung. Du hattest das, als du über Feminismus im Rap gesprochen hast, hatten wir auch so eine ähnliche Debatte, die da angelegt ist. Ja, man hätte, könnte irgendwie das umdeuten. Ich kann das Meme auch ausdrucken, als Klopapier verwenden. Also es ist totaler Quatsch mit der Umdeutung, finde ich immer. Und ich finde auch, das ist ein Teil von einem großen Puzzle. Das ist kein kleiner TikTok-Social-Media-Hype, sondern es ist ein symptomatisches Spiegelbild, wie tief immer noch Misogynie, toxische Männlichkeit, fragile toxische Männlichkeit irgendwie gang und gäbe ist alltäglich. Und ich finde auch, das, also der Kern von all dem, das gefährlichste Narrativ daran finde ich für junge Männer so, diese Grenzverletzung ist okay, wenn es zu einem Happy End führt. Also irgendwie richtig fiese Macho-Scheiße meets Disney Happy End, also doppelt toxische Sache, absolute Normalisierung von Machtungleichheiten, Ignorieren von Einverständniserklärungen und so weiter. Ich finde, dieser Viraltrend verdeutlicht irgendwie wenig reflektiert gesellschaftliche Sehnsüchte irgendwie sind, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken. Deswegen ist das für mich kein Meme nur, sondern ein gefährlicher kultureller Reflex und wir müssen auf jeden Fall dagegen halten. Also jungen Menschen zeigen, dass Beziehungen, Liebe, wie auch immer, auf gar keinen Fall auf toxischer Macht basieren kann. Es gibt nicht nur seltsame, nicht nachvollziehbare Trends auf Social Media, die gibt es auch in der Mode. Und da sind wir bei meiner nächsten Schlagzeile. Eine FAZ-Artikel von Ursula Scheer vom 10.7. diesen Jahres natürlich. Es geht um den Rekord für eine Birkin-Bag. Die erste und die teuerste ist die Headline dieses Artikels. Ich zitiere, Erwartung übertroffen. Die erste je von Hermes gefertigte Birkin-Bag ist in Paris für 7 Millionen Euro Hammerpreis versteigert worden.
Die neuesten Trends, Innovationen und Aufreger. Design.
Markus, darüber müssen wir mal kurz sprechen. Letzte Woche ging sie bei Sotheby's in Paris unter den Hammer. Die allererste Birkin-Bag von Hermes aus dem Jahr 1985, die wurde für Jane Birkin persönlich gefertigt. Der Zuschlag fiel dann bei 7 Millionen Euro. Da kommen noch Aufgelder dazu. Da hat der Käufer 8,6 Millionen Euro bezahlt für diese Handtasche. Ein absoluter neuer Weltrekord. Das Bemerkenswerte daran, diese erste Birkin-Bag ist weder aus exotischem Leder noch aufwendig verziert noch sonst, ist schlicht schwarz gebraucht. Sowieso, wenn du diese Birkin-Bags kennst, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt visuell, eine relativ normale, langweilige, sorry, meine Meinung, langweilige Handtasche. Aber der springende Punkt ist ja, Provenienz schlägt Materialwert. Also müssen wir gucken, was hat's mit diesem Kult um die Birkin-Bag auf sich. Birkin Bag wurde 1984 entworfen, nachdem die britische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin, nach der die Tasche benannt ist, im Flugzeug dem damaligen Hermes-Chef klagte, sie finde keine elegante, aber praktische Tasche für den Alltag. Gesagt, getan, er hat diese Tasche entworfen. Platz, Funktionalität trifft auf französischen Luxus. Anspruch und so wurde das heute wohl bekannteste Taschenmodell der Welt und auch eines der gefragtesten und begehrtesten Taschenmodelle der Welt geboren. Die Birkin Bag gilt seither als so eine Art ultimatives Statussymbol. Sie ist extrem teuer, sie ist schwer erhältlich, sie wird nämlich künstlich verknappt. Du kannst selbst mit dem nötigen Geld, das du für so eine Birkin Bag brauchst, dir nicht einfach eine kaufen. Du musst Leute kennen, Wartelisten, Anmeldungen und so weiter, selektive Verkaufsbedingungen hochziehen. Es gibt einen regelrechten Schwarzmarkt dafür. Um mir mal so eine Hausnummer zu nennen, im Einzelhandel starten Birkin Bags bei circa 9.000 Euro, können je nach Material und Ausstattung bis zu 300.000 Euro oder mehr erreichen für eine Handtasche. Jetzt, ich als Designer frage mich natürlich, okay, woran liegt es? Was hat es mit dieser Tasche auf sich? Liegt es wirklich am Design, an der Funktion? Nö. Also, sie ist irgendwie ikonisch geworden, muss ich sagen. Ich finde, an sich ist die Tasche sehr schlicht, sehr funktional, weil originell, muss ich sagen, finde ich sie kaum. Es ist eine klassische Damenhandtasche in Trapezform, hat zwei Henkel, eine Deckelklappe mit Schließe. Die ist natürlich handwerklich immer top gemacht von Hermes, wie alles. Die kommen ja aus der Lederverarbeitung auch traditionellerweise. Aber totale konservative Tasche, muss man sagen. Das ist so ein bisschen in der französischen Bourgeois-Chic verhaftet. Klassisch, zeitlos, ja, aber halt auch richtig bieder, finde ich. Und deswegen ist sie, glaube ich, nicht für den Look berühmt, sondern für, ja, die Mythologisierung durch diese Verknappung. Und da müssen wir ein bisschen konsumkritisch mal drauf schauen, finde ich. Eine gebrauchte Tasche für fast mit allen Aufschlägen über 8,5 Millionen Euro. Das sagt natürlich viel über eine Konsumkultur aus, wenig Gutes dabei. Wir müssen das Framing jetzt nicht so groß einleiten. Ich glaube, es ist alles klar, in welcher Zeit wir sind mit Ungleichheiten, kultureller Leere, mit Klimakrisen und anderen Sachen. Aber dass dann gerade diese abgetragene Ledertasche zu so einem Investment Objekt wird, fast zu einer heiligen Requisite für elitären Konsum. Das ist nicht schön. Das ist schon irgendwie, da muss man genauer hinschauen, finde ich. Das ist ja auch nicht Also was macht diese Tasche so wertvoll? Jetzt nicht, dass sie schön wird, nicht, dass du sie brauchst, sondern weil du sie dann eben haben kannst und die anderen nicht. Das ist natürlich exemplarisch für Kapitalismus im Endstadium. Bedeutung entsteht dann nicht durch Inhalt, sondern nur noch durch den Mangel, der sonst überall fehlt. Und die Funktion ist nicht mehr tragen oder Stauraum, sondern einfach nur noch zeigen. Reichtum, Macht, den Zugang, die Möglichkeit, diese fucking Birkenberg zu haben. Und naja, dann kannst du dir, dann habe ich nämlich überlegt noch, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, kannst du natürlich, wenn du jetzt kulturell kritisch eingestellt bist, oder kannst du sagen, okay, es gibt ja auch immer wieder Kunstwerke, die für zig Millionen versteigert werden. Für mich in dem Fall natürlich zu Recht. Ich finde, Werke von Van Gogh, Basquiat, Jenny Holzer, wer auch immer, sind natürlich mehr als die Objekte und mehr als das Material auch, sondern das ist so eine Art kulturelles Zeugnis, ästhetische Statements, ein Spiegel von Zeit, Gesellschaft, KünstlerInnen oder so. Und diese Kunst trägt dann Ideen und provoziert Diskurse, schafft vielleicht sogar eine intellektuelle Resonanz, wenn es gut läuft. Und der Wert entsteht dann eben nicht durch die Seltenheit, auch nicht durch Materialwert, sondern eben durch den Beitrag zu einer kulturellen Entwicklung. Und das finde ich, und das ist für mich der wichtige Unterschied zu einem Designstück, also einem Gebrauchsgegenstand, das kann eine Handtasche eben nicht leisten. Das ist kein Kulturgut, kein Werk, das jetzt irgendwie gesellschaftlich eine Bedeutung hat, sondern das ist für mich einfach eine Form von Dekadenz. Naja, also ist die Birkenbag irgendwie, ich kann diesen Hype nicht ernst nehmen, ehrlicherweise, solide Tasche, richtig unspektakulär. Für mich ist das eine Geschichte, eine gute Mischung aus Zufall, Prominenz und Marketing, und der Wert entsteht halt eben nicht durch Leder, Gold und Diamanten, sondern durch die Bedeutung, und die müssen immer noch wir bestimmen.
Ich bin sehr froh, dass ich diese Tasche nicht für dich zum Geburtstag ersteigert habe. Aber wenn ich jetzt erfahren habe, dass du sie nicht mochtest, ich dachte, du würdest sie lieben. Nein, ich finde das ein ganz tolles Beispiel, um zu zeigen, wie durchaus auch geifernd eine Mediengesellschaft, eine Gesellschaft des Skandals ist, sich an solchen Konsumskandalen zu erfreuen und zu laben. Es ist so wie mit Jeff Bezos, macht jetzt seine Hochzeit in Venedig, und wie kann er nur, und durch Geld ist alles möglich und die Stadt wird verändert und er kriegt die Sonderrechte, weil er zahlt und so weiter. Und wir sind in einer Zeit absoluter Knappheit an sozialen Ressourcen, an finanziellen Mitteln, an sozialer Absicherung. Krisen umringen uns, und zwar überall auf der ganzen Welt. Also es ist eigentlich ein totaler Krisenmodus angeschaltet, und auch durchaus immer mal wieder ein Panikmodus, der bemüht wird, um sozusagen in die Zeitgeist oder auch sozusagen in den Umgang mit dem Zeiterleben einzustimmen. Und dann gibt es diesen demonstrativen Konsum, diesen demonstrativen Luxus, dieses More Than Life, Dinge, die man sich bei Dagobert Duck nicht vorstellen kann, wie groß ist sein Goldspeicher, Goldtalerspeicher, und das sorgt dann aber für extreme Medienunterhaltung, weil das ja so ungehörig ist, so aus der Zeit herausfällt, aber man will es trotzdem sehen, man will es trotzdem diskutieren, und damit ist alles erreicht. Es gibt ja keinen Inhalt, um den es damit gibt. Es geht ja auch überhaupt keine Tiefe, sondern es zeigt nur ab, es gibt halt wenige, die bereit sind, das Geld auszugeben für eine, ja, nicht außerordentlich besondere Handtasche. Und es gibt eben noch unendlich viele mehr, die Lust haben, sich das anzuhören, sich das durchzulesen, anzuschauen und darüber zu reden, wie wir auch im Podcast. Und damit ist ein Thema gesetzt, ja, ist Agenda-Setting perfekt vorangetrieben. Alle Leute diskutieren darüber, oder ein Großteil der Menschen diskutiert darüber, wie konnte man nur, wie soll das nur sein und so weiter, wie weit sind wir gekommen. Und das ist der Erfolg von Marketing, das ist der Erfolg auch von einem, aus so einem wirklich elitärem Marketing sozusagen, wo Neoliberalismus sagt, so, wir wissen halt, wie wir Menschen vor uns hertreiben und wie wir sie auf sozusagen auf das mehr ist mehr, und wer mehr hat, der ist halt mächtiger und der kann und so weiter. Und das ist so ein teuflischer Kreislauf, der sich immer so voreinander hertreibt, zurücktreibt, und ja. Also von daher, das finde ich eher so das Bemerkenswerte auch an diesem sehr gut gewählten Beispiel, dass das aber nochmal wahnsinnig deutlich macht und nochmal viel deutlicher macht als vielleicht das Beispiel von Bezos, was also vergleichbar heiß diskutiert worden ist, weil es sich eben um etwas doch sehr Banales handelt, das dann aber so hochgejazzt wird.
Aber Markus, es gibt natürlich leider nicht nur im Marketing gefährliche Versprechungen, sondern auch in der Politik. Und eine, über die wir unbedingt reden müssen, hast du jetzt dabei.
Ja, das wird um den vermeintlichen Imagewandel der AfD im Deutschen Bundestag gehen.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ja, dieses Thema wurde heiß diskutiert. AfD möchte sich anders präsentieren im Deutschen Bundestag, sowohl kommunikativ als von der Haltung her, auch wie man sich selbst als Fraktion, als Oppositionskraft präsentiert. Es gab sehr, sehr viele Artikel zu dem Thema. Ich habe mal einen Artikel herausgegriffen, der ist beim Nachrichtendienst Watson erschienen am 9. Juli von Anna Stefanelli geschrieben. Und wie sieht sie, ich ordne das mal so ein bisschen ein, wie sie die Situation beschreibt und füge dann so meine Gedanken dazu, was das Thema eigentlich sagt, wie man aus meiner Perspektive zumindest mit dem Thema umgehen kann, wofür das steht und so weiter. Die AfD präsentiert sich derzeit im Bundestag gesitteter. Doch Anna Stefanelli warnt, das ist nur eine Fassade. Sie sagt, ich zitiere sie wörtlich, wer in diesen Wochen das Plenum beobachtet, könnte fast vergessen, dass dort eine Partei sitzt, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Zitat Ende. Die Partei setzt auf einen scheinbaren Imagewandel, um ihre gefährlichen Ziele zu verschleiern. Diese Strategie dient dazu, gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen und gleichzeitig radikale Flügel innerhalb der Partei zu stärken. Durch den moderaten Ton im Parlament versucht sie, ihre extremistischen Positionen hinter einer scheinbar bürgerlichen Fassade zu verbergen. Stefanelli macht klar, ich zitiere noch einmal wörtlich, die Mäßigung ist reine Fassade und birgt Gefahren. Zitat Ende. Die AfD verfolgt eine taktische Strategie. Einerseits will sie nach innen Stärke zeigen, um Konflikte zu minimieren. Andererseits versucht sie, nach außen bürgerlich zu wirken und Anschluss an die Union zu gewinnen. Sie nutzt den neuen Ton, um ihre radikalen Positionen zu verschleiern und gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen. Etwa durch das Anbieten von Sachargumenten statt Provokation. Diese Doppelstrategie ermöglicht es ihr, Wählerinnen und Wähler anzusprechen, die sich von offen extremistischen Parolen distanzieren, ohne ihre Kernideologie aufzugeben. Gleichzeitig schafft sie so eine Trennung zwischen äußerer Erscheinung und innerer Haltung, was die öffentliche Wahrnehmung erheblich beeinflusst. Die zentrale Strategie der AfD in diesem Kontext ist für mich Form vor Inhalt. Die AfD glaubt offenbar, dass sie durch eine reine Veränderung ihrer Kommunikationswege einen echten Politikwechsel vortäuschen kann. Sie setzt auf eine Inszenierung, bei der die äußere Form sachlicher, weniger provokativ, den Eindruck erwecken soll, die Partei sei eben moderater und verantwortungsvoller geworden, sie hätte sich der Selbstreflexion unterzogen, hätte sich weiterentwickelt. Damit zielt sie darauf ab, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, die sich eben von ihren radikalen Positionen abgestoßen fühlen. Diese Strategie basiert auf der Annahme, wenn die Kommunikation sauberer wirkt, wird auch die politische Agenda als weniger extrem wahrgenommen, obwohl sie an den tatsächlichen Inhalten nichts ändert. Die Partei vertraut darauf, dass diese Inszenierung ihre Position im politischen Diskurs stärkt, weil sie den Eindruck vermittelt, sie sei offen für Kompromisse und gesellschaftlich mittlerweile akzeptabel geworden. Warum ist diese Inszenierung aber so wirkmächtig im Moment? Die AfD nutzt die öffentliche Wahrnehmung gezielt aus. Sie glaubt, dass durch eine kontrollierte Kommunikationsstrategie ihre Radikalität einfach verschleiert wird. Indem sie den Ton moderater erscheinen lässt, schafft sie eine Illusion von Souveränität und Selbstkontrolle, was wiederum das Vertrauen in ihre politischen Inhalte erhöhen soll. Gleichzeitig erhöht diese Strategie die Effektivität ihrer Botschaft. Sie macht es einfacher, bei Wählerinnen und Wählern zu punkten, die vorher gesagt haben, naja, ich weiß nicht, ja, die politischen Inhalte interessieren mich schon, aber der Ton, manche der Thesen, manche der Akteure, ach, ich weiß nicht. Und dieses offene Spiel mit der Transparenz zeigt sehr deutlich die Machtposition. Wir machen alles öffentlich, wir machen alles transparent. Nichts kann entdeckt werden, nichts kann enthüllt werden, nichts kann aufgedeckt werden. Wir zeigen und inszenieren in der Öffentlichkeit, wir wollen an einen anderen Ton anschließen, weil das ist das einzige Hindernis für den Weg an die Macht, dass Leute uns noch für zu radikal halten, für zu provokant halten, für zu, salonfähig halten. Und das alleine wird ausreichen, um unsere politischen Ziele zu erreichen. Also man stellt sich schon fast über die Wählerinnen und Wähler, man ist schon fast so ego-stark da zu sagen, naja, eigentlich sind wir es schon, wir müssen nur noch ein paar Feinheiten ändern, ein bisschen am Dekor ändern, ein bisschen sozusagen an der Ästhetik ändern und dann läuft alles. Und das Gleiche finden wir bei der großen Streitinszenierung zwischen Maximilian Krah, Götz Kubitschek und Ellen Kositzer in einem Talk, wo Maximilian Krah vorgeworfen wird, du warst doch einer von uns, du warst doch, hast doch bei uns Bücher veröffentlicht, du warst doch die radikale Stimme der AfD und jetzt versuchst du so staatsmännisch moderat zu sein, weg von unseren eigentlichen Zielen zu gehen, Zugeständnisse zu machen. Und das wurde in rechten Kreisen, das wurde im Kontext der alternativen Medien ganz breit diskutiert, ganz kontrovers, die große Zerwerfung der ideologischen Lagern, der eine nur strategisch, machtgeil, die anderen so Kositzer, Kubitschek und diejenigen, die sich sozusagen um diesen Kreis drehen, die sich sozusagen in dieses ultrarechte Milieu dazugehörig fühlen, das kann man doch nicht machen. Und das war ein großes Thema, alles öffentlich, alles transparent. Also man legt alles hin, weil man selbst schon so sicher ist, dass man die einzige Partei ist, die relevant ist in Deutschland und es nur noch Minimum braucht, um wirklich an die Macht zu kommen. Und das ist sozusagen diese heiße Debatte, die hier gerade geführt wird, um den Imagewechsel und dieses sehr krasse Moment, alles öffentlich zu spielen, damit es keine Enthüllungen und keine Kritik und keine sozusagen auch, naja, was willst du denn machen, wenn jemand sich wandeln will und so weiter und dann auch noch zu dreist zu sagen, wir ändern ja eigentlich nicht unsere Politik, wir ändern nur den Ton.
Absolut, Markus, wichtiger Artikel. Ich finde auch diesen in Anführungsstrichen zivilisierteren Auftritt der AfD als absolut perfide Irreführung einfach nur. Ich finde, trotz allem gefährdet das natürlich einen öffentlichen Diskurs. Rechtsextremismus wird irgendwie unsichtbar und gewinnt gleichzeitig an Wirkung mit so einer Strategie oder könnte er zumindest. Und deswegen muss man laut und deutlich bleiben. Keine Toleranz für solche Toleranzstrategien eigentlich. Also Parteien mit einer rechtsextremen DNA dürfen nicht normalisiert werden. Man muss sie entlarven, in den Boden entziehen durch zivilgesellschaftliches Engagement, politische Bildung, klare Haltung. Deswegen für mich, für uns ganz klar an der Stelle, trotz neuem Gewand, wir und viele andere werden natürlich nicht vergessen, wer die AfD ist und was sie will, egal was sie sich für ein Leibchen überwirft.
Fugis, das war's schon wieder mit der aktuellen Folge Fugengold. Wir freuen uns auf Feedback, auf Teilen, auf Folgen, auf Kritik, Lob, was auch immer. Und wie der große, berühmte Philosoph Marc Thaddäus Süß so gerne zu sagen pflegt, Marc.
Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.